Rockcast 114, die Rockantenne Late Night Show. Die Nacht, mein Freund. Immer am letzten Mittwoch im Monat um 0 Uhr. Und hier sind Dubi und Nils.
So, die Karte ist voll. Nimmt's auf, ja? Es nimmt auf, nimmt's auf. Guten Abend, schönen guten Abend da draußen. Liebe Osterhase, liebe Osterhäschen da draußen. Willkommen in der letzten Folge vor Ostern im März.
Ja, im März.
Im März. Und wenn ich so mein Gegenüber angucke, könnte es aber auch Hochsommer sein.
Mensch, bist du braun.
Hör doch auf, Nils.
Ist ja richtig Farbe im Gesicht.
Hör doch auf, ein bisschen. Naja, wir begrüßen erstmal die Rockantenne-Hörer, die sicherlich auch genauso einen Sonnenstrahlen aus ihren Herzen senden, wie immer. Aber schön, dass ihr zuhört. Schön, dass du da bist überhaupt, Dubi.
Ja, ja. Frisch aus dem Urlaub.
Frisch aus dem Urlaub.
Ach, ich habe mich ja gefreut.
Erholt, erholt.
Quasi.
Ja. Prost,
erstmal.
Prost, also
auf den Urlaub.
Auf den Urlaub, ja. Und jetzt bist du wieder zurück, alles wieder verflogen. Oder?
Es geht so schnell, dass man wieder im Alltag ist. Du weißt, wie es ist.
Arbeit.
Jetzt sitzen wir hier am Sonntagabend und nehmen auf. Ey. Arbeit. Nee, ist aber wirklich so. Ich bin Sonntagabend zurückgekommen und am Montag auch schon direkt wieder gearbeitet. Erster Fehler. Das ist einfach, das ist falsch. Ne? Also man hat diesen Jetlag dann doch und das hing mir nach, 3 Tage noch so. Also.
So ein was ist, Goldstrand ist so ein harter
Jetlag.
Oder
Goldstrassler, genau.
Nee, kannst mal sagen, darf man sagen, du warst in
Malaysia und Singapur, no flight shaming und so. Erster, ich war wirklich ein bisschen aufgeregt, weil es war die erste Fernreise mit dem Rucksack seit 5 Jahren oder so für mich. Und ich habe das früher, ja, du kennst mich ja jetzt auch schon ein paar Tage, ich habe das früher öfter gemacht, dass ich Backpacken war, irgendwie so ein paar Monate auch unterwegs war und jetzt immerhin mal 3 Wochen wieder und weiter weg den Rucksack gepackt, war cool.
Backpacking und Serum 114 Tour ist doch ähnlich, oder?
Ähnlich.
kleine Kabüsen.
Ähnlich.
Naja, gut.
Nein, das ist, würde ich sagen, genau das Gegenteil, weil bei der Serum 114 Tour ist es ja wie so ein Kindergartenausflug oder Inklusionsklasse auf Ausflug wahlweise, aber auf jeden Fall hat man einen Menschen, aka den Tourmanager, der dir sagt, was du machen sollst. So, und da musst du dich ja wirklich um gar nichts kümmern auf der Tour. So Hirn ausschalten und ein paar T-Shirts verkaufen oder ein bisschen auf die Trommel hauen. Das ist ja das, was man machen muss. Und wenn man, oder wenn ich Backpacken bin, dann habe ich nichts geplant.
Sondern du hast nicht so einen TUI-Reiseleiter dabei,
die klar ist,
die dann sagt,
genau.
Hey, du!
Hab da so ein All-Inclusive-Bändchen dann auch um, weißt
du. Aber dann Backpacking machen, weil du halt mit dem Rucksack angereist bist.
Das ist mal
auch die Liebsten.
Boah, ich war voll im Abenteuerurlaub hier in Kuba. Das war mit dem Rucksack, ne? Also das Ressort war richtig schön.
Und ja. Angereist bin ich mit so einem kleinen, verträumten Kreuzfahrtschiff.
Ja, das war es nicht.
Wirklich dann vor Ort geguckt, was wir machen und so. Und sind mit den Bussen, mit den lokalen Bussen da gefahren, ab und zu mit der Fähre. Ja, war ist dann natürlich immer ein bisschen herausfordernd, dass man auch da ankommt, wo man auch hin möchte. Aber mir macht das Spaß, mir macht das großen Spaß. Und ich bin am Ende in diesen Travel-Modus gekommen,
Nils. Ah, ja.
Das mal kannte so.
Ja,
nach so 2,5 Wochen, so, da hätte ich echt Bock gehabt und ich hätte ohne Probleme noch, keine Ahnung, noch 2-3 Monate weiterreisen
Hat's
können. Hat
kurz in den Fingern gejuckt zu sagen, jetzt schmeiße ich alles hin, ich bleibe jetzt einfach mal eine Runde irgendwie länger? Oder würdest du sagen, ist da dann doch...
Also ich hätte schon auch gesagt, ach komm, weißt du was, dann nehme ich doch mal ein Sabbatical auf der Arbeit.
Ja.
So 2 Monate, da gibt's halt kein Geld, aber ich kann reisen. Aber
gut, aber 2 Monate kein Rockcast.
Kein Rockcast. Hätten wir vielleicht mit Teams, weißt
ja,
du so, oder
ja,
so.
Ja.
Weißt du,
machen, ja, so. Machen ja eigentlich alle.
Genau,
machen ja alle bis...
Also, das ist ja das Spezielle bei uns, glaube
genau,
ich.
Genau,
wir uns noch treffen.
Genau, wir haben es angefangen, wir waren die Ersten.
Ja.
Machen es aber auch immer weiter so.
Ja.
Und machen es nicht über Videocall und dann aufnehmen und so.
Mir wird auch was fehlen, wenn du nicht ein bisschen verzweifelt an diesem Ding hier rumfimmelst immer, dann ja. Skeptisch guckst, ob die Karte auch drin ist, ob das läuft und so. Das hast du ja alles online ja, nicht. Das kannst du ja nicht machen.
Das ist ja nichts.
Nee, war schön. Ich bin ein bisschen braun gebrannt. So braun bin ich gar nicht.
Ja, doch, schon. Aber würdest du sagen, was, also da wir ja kein Reisepodcast sind, sondern eher musikalisch angehaucht, was würdest du sagen, gab es eine Musikszene in der Malaysia? Gibt es sowas?
Ich habe die jetzt nicht herausgefunden.
Okay.
Also weder in Singapur noch in Kuala Lumpur, in den größeren Städten. Ich war viel auf Inseln dann auch, wo ja nichts ist und so, ja, wo halt nur weißer Strand ist und schön, aber da gab es jetzt auch keine Strandbars, wo dann hier die, keine Ahnung, lokalen Bands aufgetreten sind oder so. Das habe ich leider gar nicht erlebt. Taylor Swift hat gespielt in Singapur.
Ach,
aber das habe ich gesehen. Da war überall hier riesen Plakate. Die hat 7 Konzerte hintereinander gespielt in der Halle. wo 60 oder 70.000 Leute reingehen.
Krass, 7 oder? Hintereinander in Malaysia.
In Singapur.
Okay. Ja.
Oder 5
hintereinander. Aber gut, Singapur ist natürlich auch ein bisschen verrückt so wahrscheinlich. Einfach Metropole.
Das ist schon mal krass, oder? Dass wir so ein Megastar dann einfach 5-mal in Folge. Ist nicht hier Adele oder jemand? Macht doch in München auch 7 Konzerte hintereinander.
Gell? Genau, genau. Die Adele. Macht das in ihre einzigen Shows. Und sie hat dann einfach, das macht wieder die Agentur, die auch Helene Fischer und Robbie Williams und die machen das irgendwie gerne in München da auf dem riesen Gelände. Und
warum? Weil Rockantenne so nah ist, oder?
Ja, weil natürlich auch
Rockantenne City.
ich glaube, das liegt einfach an der Größe des Geländes, an dem Veranstalter vor Ort. Und dann wird da, glaube ich, für exklusiv die werte Dame da gebucht und das Krasse ist, es verkauft sich auch halt, ja. Mhm. Also alle Tickets rasend schnell. Krass, ne? Super teuer weg und
Was stimmt die für ein Ticket? Weißt du, was du
mal geguckt? Nee, ich habe es nicht nachgeguckt. Ich habe nur, ich weiß es nicht genau, nur dass es wirklich hoch ist. Also da fängt nichts unter 150, 200 Euro, glaube ich, irgendwas geht da. Also korrigiert mich gerne auf studio@rockantenne. Aber und kurze Frage, das heißt, wenn es in Malaysia jetzt keine krassen musikalischen Erfahrungen gab, was würdest du sagen, wenn du Malaysia mit einer Band vergleichen würdest oder mit einem Musikstil, was wär's eher so?
Oh, das ist ja hier, ist ja quasi wie ein Bewerbungsgespräch.
Ja, das ist ja so ein Minimum, so ein Beach.
Es war schon ein bisschen Wenger Boys-Style an den Inseln, so Party.
Ach so, ist das so Party?
Nein, Quatsch, das ist überhaupt kein Party.
Weil ich habe nur so
verlassene Strandbilder. Einsame Inseln, ja, das war mehr eher so Chill-Out-Mucke gewesen. Glaube ich, so ein alternder Elektro-DJ, der noch so ein bisschen Chill-Out-Lounge-Musik auflegt, so würde ich sagen, war das. Während dann Singapur und Kuala Lumpur, also die großen Städte, da ist schon riesig wuselig gewesen, ne? Da würde ich hier so, was weiß ich, irgend so ein Ami-Rapper, was weiß ich, DMX oder so, ne? Dann gehst du da durch. Naja, würde ich sagen. Also weniger rockig. Ja. Aber ich habe die Szene gar nicht kennengelernt. Ich kann dazu gar nichts sagen. Also wirklich gar nichts. Dann war ja noch Ramadan, da war eh nicht mehr so viel los. Dann ist ja ein islamisches Land, Malaysia. Hast schon gemerkt, dass dann tagsüber auch ein bisschen weniger los war. Also insbesondere auch so Essensstände oder was, die dann gut gemacht
sind. Ja.
Also es ist ja ein super multikulturell, ja. Also hast ja dann auch viele chinesische Einwanderer, viele indische Einwanderer, die haben natürlich dann auch anderen religiösen Hintergrund und hast auch was zu essen bekommen und so. Naja, aber wir sind ja kein Reisepodcast, nee, deswegen. Also,
aber
wer noch Fragen hat, gerne Studio at
Gummi macht euch den Reiseführer,
aus welcher Ecke. Ich bin ja auch so bei Junggesellenabschied, da organisiere ich ja auch gerne so. Ich wäre, glaube ich, ein guter Reiseführer.
Ja, ich glaube.
Also da könntest du zumal die coolen Ecken irgendwie dann rauskriegen und die Leute dahin schicken.
Und dann würdest du dann immer mitkommen.
Na klar.
Natürlich. Onkel Dewey mit seinem Schirmchen.
Ich habe ja mal überlegt, ob ich mich vielleicht selbstständig machen soll als Junggesellenabschiedsorganisator.
Ich glaube, das ist ein Markt. Es gibt ja diese Wedding-Planner.
Ja.
Aber das braucht ja, also das gibt's ja schon. Und ich glaube, das andere gibt's eben nicht. Du kannst nur so klassische Locations, so hier, das für dein Rüber. Aber du würdest das geil aufziehen. Du würdest ein Vorgespräch haben mit den Trauzeugen und auch dem Bräutigam. Und würdest du da so ein bisschen ein Bild von dem, so eine kleine Analyse erstellen, was passt zu dem, und dann würdest du dann Vorschläge machen.
Und alles. Und zu meinem Service würde vor allem auch die ganze Orga vorher gehören, im Sinne von WhatsApp-Gruppe gründen, alle Leute einladen, so Terminfindung, dann die inhaltliche Abstimmung, weil man muss ja, ist ja ein bisschen Demokrat, muss man sein, aber da muss man schon auch Diktator sein am Ende. Also du musst am Anfang vielleicht so ein bisschen tun, als Scheindemokratie wahren, so dass die Leute noch irgendwas mit abstimmen können, so viel Termin vielleicht und inhaltlich mal abfragen. Aber da musst du schon selber entscheiden, weil sonst ist Chaos.
Genau,
sonst funktioniert es nicht.
Und genau so, da sind wir jetzt wieder beim Thema Band, weil so ist es bei
mir auch
in der Band. Du musst den anderen so ein bisschen das Mitbestimmungsgefühl geben und auch mal hier und da was umsetzen, aber dann am Ende musst du sagen, so machen wir es.
Genau.
Ja, sonst läuft das.
Dann funktioniert das auch nicht.
Ja. Naja gut, also das wäre doch was. Also falls ihr euch auch für ein JGA vom Dubi organisieren lassen wollt, Studio Erfolgarten.
Kleiner Nebenjob,
kleiner Nebenjob.
Und auch mehr Reisen dann.
Naja,
genau.
Ah ja, sehr schön.
Wie geht's dir denn? Ich war ja 3 Wochen nicht da. Hast du musikalisch was erlebt?
Ja.
Hast du, ja?
Ja.
Ich bin gespannt.
Ich habe wirklich ein absolutes Highlight erlebt.
Oh.
Und zwar wie soll ich denn sagen? Es war vor 1,5 Wochen, also ja auch im März quasi, habe ich die Ehre gehabt und wurde eingeladen, mit einer alten auch ehrwürdigen Gitarrenlegende, einer Blueslegende aus Deutschland, quasi ein Konzert, ein ganz exklusives Konzert zu spielen. Und zwar mit Frank Dietz. Es wird keiner ihm jetzt hier der Name, wird keinem was sagen, aber vielleicht auch schon. Frank Dietz war Gründer, sag ich jetzt mal, der Peter Maffay Band oder auch des Panikorchesters. Er war einer der ersten deutschen Blues-Gitarristen, die zusammen mit Jimi Hendrix tatsächlich abgehangen haben, Musik echt? Gemacht haben.
Oha.
Er hat Atlantis, ist so gut, so eine alte, und viele mehr, also zig Produktionen, Studioproduktionen, live unterwegs gewesen, im Vorprogramm zusammen ganz lange auch mit den Stones und so. Und naja, auf jeden Fall kennt, so in der Szene kennt man ihn. Er ist jetzt auch in seinem ehrwürdigen Alter um die 80 jetzt doch nochmal mit auf der Abschlusstournee mit Peter Maffay nochmal, ja. Wird er da auch hochgehievt auf die Bühne, ähnlich wie wir das mit ihm liebevoll gemacht haben.
Nicht mehr so mobil, gell?
Nein, ich bin nicht mehr mobil, aber im Kopf wirklich noch absolut hell und in den Fingern einen geschmeidigen Sound, der seinesgleichen sucht. Und da wurde ich gefragt, mein Papa ist auch Blues-Gitarrist und die wurden quasi angefragt, ihn zu begleiten auf einem Abend, wo er so eine Art, ja, so ein bisschen Storytelling und dann aber vor allem natürlich Blues-Session, also schon freie Songs, aber dann auch wieder auch ein paar Covernummern und
so. Freie Songs ist so wie Jazz-Impro quasi. Oder?
Ja, also du hast
genau, was kommt.
Genau. Du stellst dich so ein bisschen, also so im Bereich Blues-Rock-mäßig. Ja? Also das heißt, du hast deine Akkordfolgen und du hast auch gewisse Stimmen und Gesangsparts, ja, aber die wiederholen sich auch manchmal. Und dann, irgendwie jeder, der gefühlt auf der Bühne oder vielleicht sogar im Saal ist, darf ein Solo spielen, ja. Und dann zieht sich auch mal so ein Stück, ja, auch mal so seine 10-12 Minuten, ja. Aber ich muss wirklich sagen, Tobi, es war magisch. Es war wirklich magisch. Es klingt jetzt überzogen. Das Witzige war, das Publikum, also ich habe mich schon so ein bisschen... es war eher graumeliert.
Ne? Was hier in der Scheuer?
Nee, es war in der Pfarrscheune.
In der Pfarrscheune.
Ja. Ausverkauft, das muss man dazu sagen.
In der Pfarrscheune.
Ja, bestuhlt.
Ja.
Natürlich.
Ja.
Aber ausverkauft. Und das Schönste war, wir haben uns tatsächlich, und das war sowas auch genau das Gegenteil von modernen Konzerten, also nicht allen, aber auch, ich sag mal, mit Serum, mit Rockshows, wir sind da auch noch, haben noch ein gewisses Level an Spontanität und verändern auch mal Songs, irgendwie passiert mal was. Aber es ist auch viel schon einfach klar, ne, was man dann auch sich erarbeitet und das sind halt dieser Bereich des Blues, des Rocks, des sowas Freies. Es ist halt nichts klar. Und du bist auf einmal wie so bei so einem Blind Date oder bei einem ersten Date und du musst dich echt irgendwie, du checkst dich ab musikalisch, ja, und landest irgendwie in der Kiste und es kann schlecht ausgehen, das kann aber auch wunderbar ausgehen, ja, und Frank war ein großartiger Liebhaber musikalisch.
Und ihr habt euch echt auf der Bühne quasi kennengelernt,
ja, sozusagen? Also nein, keine also Probe. Es gab eine quasi ein Vortreffen an den Tag davor haben wir aufgebaut dort schon und da kam er, weil er aus Berlin angereist ist, aus Berlin, und dann haben wir alles aufgebaut und sind kurz mal durchgegangen, wie es so ablaufen könnte. Also so ein paar Grundsachen, das und das, der Song könnte kommen oder ich will was von Hendrix spielen oder so. Und das war eigentlich das absolut nach dem, also eigentlich noch mein Highlight vor dem Konzert, weil das dieser wirklich Mensch, der bekannt ist auch unter allen Musikern so, ja, oder den großen deutschen Musikern, ja, die kennen den Frank alle, der ist ein, also, der, wir haben Sachen kurz eingespielt und ich gucke auf seine Gitarre und sage nochmal Sachen wie, boah, auch deine weiße Strat, da Fender Strat ist ja, dann fängt er an zu erzählen und aber nicht, um irgendwie jetzt irgendwie zu prahlen, sondern der ist so ein wandelnde Autobiografie und erzählt dann halt in dem ersten Moment, weil ich sagte, boah, das ist ja echt, also es könnte auch von Jimi Hendrix sein. Da sagt er wirklich, ja, ich sag dir mal was. Also, ich Idiot, ich Arschloch. Ich habe damals Jimi Hendrix in Berlin, da war ich 18. Da waren wir im Vorprogramm. Und dann hat Hendrix gespielt und danach haben wir da Backstage abgehangen und wir Arschlöcher waren halbstarke, von uns viel zu selbst überzeugte Typen.
Und irgendwann kamen wir ins Gespräch mit ihm und er fragte, und wie fandet ihr es? Und dann meinte ich so, ja, du bist ein geiler Gitarrist, aber du kannst kein Blues spielen. Und dann standen in dem Moment irgendwie seine Sekus schon irgendwie gefühlt auf mit Anschlag, mit geballter Faust, so, boah, den Rotzlöffel, den schmeißen wir jetzt hier raus. Und Henrik sagte dann, nee, lass den mal hier. Warum? Und dann fingen die an, irgendwie miteinander in Kontakt zu kommen. Mhm. Und wir wollten eigentlich nur einen Soundcheck machen. Eine halbe Stunde später, wie gesagt, in einer halben Stunde, zwischen dem wir da gesessen haben, erzählte er dann halt, wie dann irgendwie Jimi Hendrix mit ihm angefangen hat, wirklich, gab es auch Fotos von und so, ja, dann auch zusammen gehabt zu jammen und so, und er war 18, ja, und dann haben sie sich wieder ein paar Wochen später in Hamburg getroffen, und nach der Tour hatte Jimmy dann irgendwie seine ganzen Gitarren, das war der Ursprungs-Albummenger, weil ich gesagt habe, seine Gitarre sieht die von Jimi Hendrix sehr ähnlich, und da sagt er, ja, ich Arschloch, ich kann es dir immer noch, das ist eine der Sachen, wo man sich einen Kopf greift. Und dann sagte nach der Tour Jimi Hendrix zu Frank Dietz und seinem Kollegen, hey, die ganzen Rotzklampfen, meine ganzen Gitarren, die lasse ich jetzt eh alle hier. Ich schenke sie euch, ich wollte sie haben. Und dann sagte Frank Dietz, hey, diesen Haufen Scheiße, der kaputt da steht, kannst du selbst behalten oder kannst du selbst entsorgen. Und da hat das Management original halt wirklich die Gitarren entsorgt.
Ja.
Und es wäre halt heutzutage, ja, weil es auch kaum Gitarren mehr von Hendrix gibt. Ja.
Millionen wert.
Es wäre halt einfach, ja, da hättest du halt in Berlin deine Villa von kaufen können.
So, ja.
Ja. Und so ging das halt am laufenden Band halt, ja. Und dann, sorry, dass ich jetzt so aushole, aber es war so, im nächsten Moment spielen wir einen Song von Hendrix irgendwie an, also, ja, und ach, irgendwas von den Stones, irgendwas Rock'n'Rolliges, weil der Drecksack von Keith Richards, ja, der, man glaubt es ja nicht, ja, aber was der auch an Licks gespielt hat und so, ne? Und dann dachte ich so, ich hatte noch abends eigentlich einen Termin, dachte so, okay, naja, das wird wahrscheinlich nix, ja. und dann fing er wieder aus den Lick, also so ein Gitarren-Picking, also eine Art Rhythmus auf der Gitarre, ein Riff, ja, eine Melodie. Sagt er, ja, und da habe ich ja damals dann Keith irgendwie die ganze Zeit gesagt, wie macht er das? Ich habe die Dinge nachgespielt und irgendwann habe ich gerafft, auf seiner Bühnengitarre hat er einfach, fehlte eine Saite. Und dadurch, dass die Saite, die tiefe E-Saite, gefehlt hat, konnte er viel besser mit seinen Fingern diese damaligen, also konnte er viel schneller sein, weil die nicht im Weg war. Ja? Also so, und dann kam, okay, wir spielen mal kurz an, und dann geht's weiter. Ja? Und dann, und so hat es echt dieser Abend, also für mich so als Musik, Nerd, zum Teil auch, nicht besonders, aber schon, hat das so eine Magie entwickelt, mhm. aber ohne zu posen, sondern es war halt so, der war auch an uns total interessiert. Mhm. Und ja, und so haben wir dann irgendwie ein ganz musikalisches Highlight gehabt.
Und die Geschichten hat er auch zwischendurch erzählt, sozusagen.
Die er uns erzählt hat, hat er jetzt nicht erzählt, aber er hat andere erzählt. Also ja. Er hat ein Buch geschrieben oder schreibt ein Buch und hat dann so ein bisschen quasi zwischen den Songs, aber auch gar nicht so, also ich sag mal zwei, dreimal während den zwei Stunden, okay, hat er so kurze, also ich meine, er weiß, also mittlerweile weiß er, was ein Podcast ist, aber das war so ein bisschen Live-Podcast-mäßig in kleinen Version, ja. Der hätte so aus meiner Sicht sogar noch mehr erzählen können.
Mensch, weil, müssen wir den mal einladen, hier zu uns vielleicht.
Ja, oder wir müssen, ja, oder zwischen, also ja, zu uns ist es, glaube ich, schwierig aufgrund der Mobilität, ja. Aber wenn wir mal vielleicht besuchen wir ihn mal bei Peter Mabay oder so, mal gucken, ja. Da spielt, hallo, ich freue mich, prima, ich bin der Peter Mabay. Hallo, ich freue mich, ja. Ich bin ein kleiner Gartenzwerg da.
Müsste hier
Siebenbrücken gehen.
Ja, ich bin Peter Maffay. Sieben Kneipen. Liebe Grüße an Gregor Zimmer. Cool.
Nun gut, also komm, wir spielen jetzt aber auf
jeden Fall. Wenn alle Stecker reißen, dann machst du einen Peter Maffay Coverband.
Das kann ich auch machen.
Statt Medley.
Cool.
Was gibt's denn? Oh, das musst du gleich mal
erzählen. Das können wir aber gleich machen. Was haben wir schon erzählt?
Aber was ist denn das Neue jetzt? Ihr seid ja schon gebucht jetzt auch. Ja,
aber gut, wir spielen jetzt erstmal, ich würde gerne... dann spielen wir Hey Joe von Jimi Hendrix.
Dann sagst du was von Peter Maffay.
Das können wir auch machen. Das muss ich momentan auch immer wieder hören. Der hat ja auch diese ganzen Tabaluga-Sachen gemacht. Ja? Und ja. Da sind ein paar echt geile Songs auch dabei. Zum Beispiel Freundschaft, das Lebe, die Freundschaft. Das Lebe, das Leben.
Da war ich damals als Kind auch.
Ja.
Irgendwo in Frankfurt.
Da spielt er hier und bei dem Song, kann man ja jetzt hier wieder Link, ne?
unser werter Herr Eisbrecher, ja, also der Alex, der auch die wunderbare Radiosendung auf Rockantenne hat, unbedingt einschalten, der hat ja den bösen Schiffskapitän, ich guck's, nicht den Schneemann gespielt, sondern da gibt's noch so einen Kapitän. Aha. Und der war auch da mit Tabaluga auf Tour und hat mordsmäßig auch abperformt halt mit seiner Rockröhre. Mega geil. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich ihn jetzt auch auf den ganzen Videos sehen darf mit meinem Kleinen.
Guckst du immer mit dem Kleinen.
Ja, ja. Und ist halt auch geil. Ich meine, gut, die Band, die dabei ist, halt legendär. Und die hat auch Frank Dietz, also die Ursprungsband, hat er komplett zusammengestellt. Mhm. Und ja, deswegen, naja. Ich spiele jetzt mal
erstmal Jimi Hendrix mit Hey Joe.
Rockcast 114, die Rockantenne Late Night Show. Die Nacht, mein Freund. Immer am letzten Mittwoch im Monat um 0 Uhr. Und hier sind Dubi und Nils.
Es ist nicht so, dass wir auf der Toilette sitzen. Nein, es ist ein guter Wein.
Marius, schmeckt ganz gut übrigens.
Schmeckt sehr gut. Genauso reifen muss der Wein, genauso wie dieser Song Hey Joe von Jimi Hendrix, den wir gerade gehört haben. Und auch unfassbar, liebe Rockantenne-Hörer da draußen, nicht nur Jimi Hendrix, man muss echt mal so ein paar alte Kamellen immer mal wieder rauspacken. Ich finde wirklich, also das hat mir jetzt diese Sache wieder gezeigt, dass auch in diesen, also schon in diesen alten, handgemachten, wenig bearbeiteten Songs wirklich so ein Charme und eine Stilistik liegt, die ist unglaublich.
Was meinst du mit wenig bearbeitet? Sind jetzt alle Songs nachher bearbeitet?
Ja, natürlich.
Also sehen wir für die Musiklein unter uns.
Ja.
Das muss man sich darunter vorstellen. Ist
also,
Playback ist es ja nicht. Ist ja nur live quasi. Also was bearbeitet man noch?
Du meinst jetzt auf dem Konzert oder auf CD?
Nee, auf CD.
Naja, also ist es halt so, früher bist du natürlich mit deinen Instrumenten in ein Studio gegangen und hast häufig auch gleichzeitig, also alle haben gleichzeitig die Instrumente dann gespielt, statt auf einer Bühne halt im Studio gut mikrofoniert oder damals also halt bestmöglich so, ja. Und Gesang wurde häufig auch danach gemacht, das schon, aber manchmal auch, aber es wurde viel mehr halt miteinander gespielt und es wurde ja auf Tonband, also auf, deswegen heißt es ja auch Band, also wirklich aufgenommen, man konnte da auch ein bisschen natürlich nochmal von neu anfangen, aber das war nicht so möglich, dass man da irgendwie nur ein paar Sekunden gespielt hat, abgebrochen hätte und dann irgendwie ich sag mal, so Musik dann andere Teile ersetzt hätte, sondern es war halt eher, man musste schon auch üben, um ins Studio zu gehen. Man musste musikalisch schon auch irgendwie gut sein, ja. Mhm. Und wenn du jetzt so zum Beispiel Jimi Hendrix Sachen hörst, natürlich ist nicht alles sauber, aber es ist dafür, dass es einfach wirklich, also live, es ist unglaublich gespielt. Und wenn du jetzt Hendrix selbst, aber auch die Mitmusiker, Mitch Mitchell an dem Schlagzeug, würde ich sagen, ist für mich auch eine Koryphäe und auch ein Einfluss und für viele andere sicherlich auch. Der hat so ein Spiel oder anders gesagt, auch Chad Smith von Chili Peppers oder sowas. Das ist, auf jeden Fall haben die von Mitch Mitchell auch übernommen, weil der so sehr verspielt, viele kleine Noten, wild mal oder dann wieder ganz songdienlich und groovig spielt, genau wie John Bonham von Led Zeppelin und so. Und das war halt alles so, wie es auch dann auf der Bühne klang. Es wurde halt gut aufgenommen. Und heutzutage ist es natürlich durch digitale Möglichkeiten, kannst du dich an, ich mach's jetzt mal am Schlagzeug, ja, zum Beispiel könntest du dich an Schlagzeug setzen und du spielst und du könntest dann ein Programm drüber laufen lassen, das quasi alle Schläge, die nicht im Tempo sind oder die auch daneben sind, die das quasi zurechtrücken.
Hm, so. Krass, dass das geht, Mann.
Ja. Und genauso, ob das der Gesang ist.
Dann würde man ja quasi keinen Unterschied mehr zu einem computerprogrammierten Schlagzeug merken, oder? Wenn das sowieso gerade gerückt wird.
Sehr gute Frage. Ja, du kannst natürlich auch ein Schlagzeug so programmieren, dass es schon noch live oder echt klingt. Also vom Sounds geht sowieso. Der Unterschied, den es macht, ist tatsächlich, wenn du jetzt auf eine Trommel haust du die nie ganz gleich laut, sondern es ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, also ein bisschen mehr Dynamik, die Lautstärke variiert dadurch mehr. Das würdest du schon, das kann, also das kannst du aber auch programmieren, wenn du das willst.
Ja,
ne?
Also das heißt, das geht ja mittlerweile auch schon, oder?
Genau. Das heißt, du könntest schon eine Produktion oder es, also ich, da sage ich jetzt nichts, ja, aber es gibt viele Rockbands, von denen wir alle wissen, das sind geile Schlagzeuger eigentlich auch haben, aber da sind definitiv die Schlagzeuge programmiert.
Ja.
Und auch zu Recht, du siehst es auch bei den mittlerweile, also Metallica waren ja zumindestens so fair und so offen, auch in ihrer Monster-Doku, wo sie mal gezeigt haben, wie Lars Ulrich dann vom Bildschirm sitzt und sagt, ah nee, die Bassdrum bitte weg, die replacen wir, die ersetzen wir durch eine andere und wir schieben sie bitte noch dahin und so, ja.
Ja.
Der spielt auch schon live, aber es wird halt dann auch zusammengestückelt.
Mhm.
Und das Ohr da draußen an die Hörer, das hat sich auch wirklich daran gewöhnt. Also wenn du jetzt eine Produktion komplett wild fährst, so wie es eigentlich eingespielt werden würde, ja, das würde ja sie, also da wäre es noch nicht mal, könnte noch nicht mal sagen, hey, das ist Garage oder sowas, oder, das klingt ja Indie, sondern das, unser Gehör würde sagen, boah, das kann vielleicht, ist scheiße,
ja. Ja,
so. Und deswegen hast du natürlich heute viel mehr Möglichkeiten, auch klar zu tricksen von der Stimme her, zu tunen, halt ganz, also, so. Deswegen klingen die Sachen ja auch anders wie damals. Aber es hat ja auch was. Also es ist, ich finde es jetzt gar nicht schlecht, im Gegenteil, das Moderne, aber es ist halt anders. So, und so sind, kommt es aber auch drauf an, ne? Also wir haben mit Serum tatsächlich auch immer wieder die Diskussion gehabt, ne? Wie wild und wie, dann lassen wir es halt auch. Auch bewusst. Oder wir werden mal ein bisschen schneller oder ich ziehe mal ein bisschen an sogar, ja. Bei manchen Songs haben wir gesagt, nee, da passt es weniger. Dann habe ich wirklich versucht und mal geübt und versucht, mehr drauf zu spielen. Und aber auch ganz klar, ja, also auch wenn ein Take geil war, also ein Durchlauf und da waren, ich habe mich in einem Fill-In, also so einem Trommelwirbel, sage ich jetzt mal, ein bisschen verspielt, dann sind wir da auch hingegangen und gesagt, oh, der Take war so geil, komm, wir lassen alles so und nur den Trommelwirbel nehmen wir nochmal auf. Und dann sitzt du da halt, spielst nochmal mit, spielst den Wirbel nochmal und schneidest dann aber nur den neu gespielten Wirbel und ersetzt den.
Ja.
So, ja, also ein bisschen Magie geht natürlich dadurch verloren. So.
Muss man auch mal ehrlich sein.
Nee, klar.
Ist doch so, ist interessant, oder?
Und live ist natürlich nochmal was anderes. Da kannst du natürlich viel weniger machen. Wobei da auch.
Aber da wird schon auch ein bisschen was gemacht.
Natürlich. Gerade bei großen Produktionen, das schließt ja das Thema an, ne? Was, da ist es halt von sind die Sekunden durchprogrammiert. Weil Lichtshow, weil Playbacks, also das heißt nicht nur die Musiker, die da stehen, die spielen dann in echt, ja, aber da kommt auch viel vom Band noch on top. Chöre, Geigen, Streicher, Gitarren, ja.
Echt, Gitarren auch,
ja, ja,
auch
dazu. Total, ja, ja. Und das wird schon so gemischt, dass das jetzt nicht so krass auffällend ist, weil wenn du es weglassen würdest, würde es auch, also wir machen das tatsächlich nicht, ja, also das haben wir, an deinem Problem hat gesprochen. Wir machen es tatsächlich nicht. Also wenn wir jetzt was gebraucht haben, wo wir gesagt haben, es wäre geil, dann haben wir den Arne dazugenommen, haben den mit auf die Bühne gestellt, ne? Und haben gesagt, ja, spiel doch an der Stelle noch, wir brauchen noch eine dritte Gitarre, dann spiel doch bitte da oder eine Akustik oder sowas oder ein Akkordeon oder ein Klavier. Genau, aber da kommt viel vom Band und dann geht aber natürlich auch, weil alles vom Computer, also die Sekunden mit der Lichtshow, das Playback läuft ja, ja, du kannst ja nicht dann irgendwie sagen, komm, oh, jetzt lassen wir die Leute mitmachen und verlängern das Ganze oder irgendwie fangen nochmal einen Song von vorne an oder keine Ahnung, machen das Solo mal ein bisschen länger. Weil es halt einfach, ja, der Computer gibt's halt vor. Und dann.
Krass, aber da hast du ja null Flexibilität mehr, genau. Ne? Also wenn du dich.
Wenig. Oder ja. Du planst die Flexibilität in Anführungsstrichen halt ein.
Ja.
Gibt's auch. Dann sagst du halt, wir machen da und da einen Mitmachpart oder, aber du könntest nie einen Song umstellen. Du kannst einen switchen, aber du kannst jetzt sehr aufwendig nur, also kannst nicht sagen, ach komm, die geplante Zugabe, den einen lassen wir raus, wir spielen irgendwie den oder so. Das haben wir ja auch häufig, dass wir sagen, oh, wir kommen auf der, ach komm, wir machen jetzt den nochmal. Egal. Oder da schreit irgendwie jemand Las Vegas und, oh, Kuss, den alten, komm, können wir eh spielen, spielen wir.
Ja.
Das ist natürlich für unser Lichtmann, der Domi, auch manchmal schwierig, weil er natürlich dann was, aber der drückt ja dann auch, es ist nicht programmiert alles, vieles vorprogrammiert, aber nicht alles, dann macht das halt so, ne, spontan. Aber das nimmt ein bisschen den Charme weg. Naja.
Ja, krass. Ich dachte auch dann, also das ist ja wirklich dann, ich dachte immer dann vielleicht dieser Tonmann, der drückt dann auf den Knopf und dann kommen die Gitarren dazu oder dann kommt die Geige dazu, aber das ist alles automatisiert sozusagen. Ja,
genau, es ist alles automatisiert, es laufen Rechner, also Computer ab, quasi im Hintergrund,
Und die Frage ist, wer es startet. Das macht häufig der Schlagzeuger, ja. Oder es ist halt, es gibt jemanden, wirklich einen Operator bei ganz großen Sachen,
ja.
Der das dann macht. Und sind wir auch ehrlich, also das, aber wer es jetzt in Perfektion macht, ist natürlich auch Rammstein, ja. Weil da ist wirklich von, also da gibt es auch keinen spontan. Da ist jede Show ist auch, ich sag mal, zu 99,999% gleich. Vielleicht ändern sich manchmal die Ansagen vom Till oder so irgendwie ein bisschen was. Aber das ist natürlich so groß oder wie auch immer. Das ist halt wirklich durchgetaktet. Und entsprechend müssen die auch im Vorhinein in diesen großen Venues, also oder in die mieten sich ja Stadien oder Flugplätze vorher, um zu proben. Mhm. Es muss dann halt alles auch laufen. So. Ja, und wenn Taylor Swift irgendwie siebenmal in Singapur, da ist auch nicht mehr so viel spontan, ja, weil die auch noch Tänzer dazu hat und so, weißt du? Also ich glaube, ein bisschen was kann man schon, oder vielleicht gibt es auch einige Künstler, die dann mal sagen, okay, die Akustiknummer, das ist dann wirklich mal nur Stimme und Gitarre und dann guckt man halt so ein bisschen, ja. Aber vieles ist halt einfach auch schon...
Na, da lobe ich mir doch so eine ehrliche Serum-114-Show,
oder? Oder so ein Frank Diez Blues-Gedächtnis. Nee, es hat halt so seinen eigenen Charme. Naja,
stimmt.
Das kurz. Ausschweifend.
Cool.
Redeanteil 95%.
Ich sag, muss auch mal so sein.
Muss mal so sein.
Es war
schon was sehr Besonderes. Also in diesem Sinne, ja. Würde ich sagen, spielen wir noch mal ein, oder?
Spielen wir
noch
mal einen Song mal ein
und überleg jetzt gerade, was kannst du dir mal aussuchen.
Ja. Was hast du im Urlaub gerne gehört?
Ich bin jetzt bald bei Ketka auf dem Konzert.
Ach, ja, die haben sich ja wie Reunion.
Also die waren ja nie getrennt, aber die haben jetzt wieder mal ein Album oder eine EP gemacht. 3 neue Songs haben die gemacht.
Wann war das letzte denn? Das ist
ewig her. Ja, 5 Jahre, 6 okay. Jahre oder so. Also ich glaube, die waren nie getrennt oder so. Die haben einfach nicht so viel gemacht in letzter Zeit. Und jetzt haben sie wieder 3 neue Songs rausgebracht, die alle geil sind.
Also ich
bin ziemlich begeistert.
Ich habe es noch nicht gehört.
Ich habe nur gehört, dass sie was machen,
aber ja.
das ist schon raus. Und dass sie wieder live spielen, also dass sie jetzt auch auf Tour kommen.
Genau, am 12. April gucke ich sie mir im Schlachthof an. Freue mich schon sehr.
Okay.
Das wird gut. Sollen wir eins von Ketka spielen vielleicht? Eins von den neuen?
Ja.
Sollen wir München spielen? Guck mal hier wegen...
Ach ja,
meine Rockantenne und so.
Super
Song. Ne?
Genau, München von Ketka.
Haben wir schon gespielt?
Ja. Ich glaube, wir haben es im letzten Podcast gespielt.
Oh Gott, wir haben vielleicht sogar darüber
geredet. Haben wir schon darüber geredet.
Dann spielen wir das ganz Neueste.
Ja.
Auch für mich 6. Stunde. Ganz unmöglich gegeben.
Auch für mich 6. Stunde könnte auch ein geiler Bandname sein.
Irgendwie ein bisschen zu lang vielleicht, aber irgendwie...
Oder halt ein Pornoname.
So, mit 6.
Ja, okay,
wir schweifen ab. Also, sorry, Cat Car.
Der beste Mann am Start. Rockantenne.
Rockcast 114. Die Rockantenne Late Night Show. Die Nacht, mein Freund. Immer am letzten Mittwoch im Monat um 0 Uhr. Und hier sind Dubi und Nils.
So.
Sind wir schon wieder am Ende angekommen?
Da sind wir wieder am Ende angekommen.
Ja, unser kleinen
lustren Plauderreise hier im Rockcast 114, der Rockantenne Late Night Show.
Ja, Ostern, Dubi, steht vor der Tür. Was liegt an?
Unser großes Highlight, wie immer.
Ach, du hast auch zugesagt.
Ich habe auch im Team Suchen zugesagt.
Sehr schön.
Ich habe erst überlegt, ob ich verstecken soll,
ja.
Aber dachte, naja, die Schmach kann ich mir nicht geben. Weil wenn du mal auf Pokal stehst,
ja.
Ne, da kannst du ja... Da,
ich werde es nie schaffen.
Aber vielleicht kann man nochmal erklären, was das überhaupt ist für die...
frischen Fans.
Irgendwann haben wir das bestimmt schon mal
erklärt. Das haben wir schon mal erklärt, aber es ist gerne noch mal. Das kann man öfter erzählen.
Also wir haben eine Tradition an Ostern, gibt es bei uns in Wiesbaden seit vielen, vielen Jahren, die Osterbiersuche.
Aber die ist mal kurz, die ist jetzt nicht hier irgendwie von der Stadt Wiesbaden oder so,
nein.
Sondern es ist eine eingefleischte Tradition eines Freundeskreises.
Ja, quasi. In unserem Freundeskreis ist das eine liebgewonnene Tradition. Osterbiersuche, meistens an Ostersonntag, manchmal Ostersamstag. Läuft wie folgt ab. Die Teilnehmenden treffen sich im Wiesbadener Kurpark, also in einem öffentlich zugänglichen Bereich, ganz wichtig. Für jeden, der mitmacht, werden so 6-7 Biere versteckt in dem Kurpark, also in einem bestimmten Areal des Kurparks von der Spielleitung, die nicht mitsuchen dürfen. Dann treffen sich alle, also natürlich guckt man nicht zu, während die Biere versteckt werden. Dann treffen sich alle und dann geht's 3-2-1 los und dann rennen alle wie verrückt in diesen Kurpark und suchen diese Biere. Ne, weil unsere Biersuche, die Biere sind versteckt. Wenn man eines dieser Biere gefunden hat, läuft man zurück zur Spielleitung, und trinkt es so schnell, wie es geht. Und wenn man es leer getrunken hat, kann man das nächste suchen. Genau. Und Gewinner oder Gewinnerin auch möglich quasi des Spiels ist, wer am Ende die meisten Biere gefunden, also auch getrunken hat.
Genau, und das Ding ist, umso schneller natürlich man trinkt, umso schneller besteht die Chance auch wieder was zu finden. Ja. Und das Schwierige, oder was würdest du sagen, ist die eigentliche Challenge?
Also meine Challenge ist das Schnelltrinken, weil, das haben wir auch schon mehrmals gesagt, ich kann relativ viel und gut trinken, aber ich kann nicht schnell trinken. Das ist mein großes Problem. Also Leute, die dann innerhalb von 2 Sekunden dieses Bier weghalsen, haben dann natürlich einen Vorteil, ja, weil sie dann die leicht versteckten Biere am Anfang finden. Ich komme ja mehr so ich bin ja Marathonläufer, was das angeht. Ja, am Anfang bin ich immer hinten dran, weil ich so langsam trinke, aber dann kenne ich jetzt mittlerweile auch die Versteckten und finde konstant was und komme dann meistens hinten nochmal dran und dann war ich schon ganz oft im Finale, also manchmal gibt's Stechen, ne? Wenn dann irgendwie 2 Leute 8 Biere gefunden haben und man findet keins mehr, kann man den Pokal ja nicht an 2 Leute geben, das geht nicht. Nein. Dann wird's dann ein Stechen, dann werden dann nochmal 3 Biere versteckt und dann geht's wieder um Geschwindigkeit und da verliere ich regelmäßig. Und
man muss natürlich eins sagen, also um das so ein bisschen zu verbildlichen nochmal, ihr müsst euch vorstellen, man steht da auf so einem Hang, wenn man von außen das angucken, die Leute machen ihren Sonntags-Osterspaziergang und sehen dann halt wirklich wild geworden, rennende,
dutzende Leute,
irgendwie Midlife-Crisis-Typen, sind wir noch nicht ganz so weit, aber fast, da durch die Beete jagen,
durch das Efeu,
rasen, durch unter Gullideckel gucken und was weiß ich, über Baumkronen und dann halt dann hochrennen, wenn man glücklich ein Bier gefunden hat und es dann abzuäxeln. Bei mir ist ja nicht das Äxeln das Problem, bei mir ist es Finden. Ich finde nichts. Ich finde ums Verrecken nichts. Das war in den letzten Jahren, ich habe den Titel schon geholt, muss man dazu sagen. Ich stehe auf dem Pokal mit meinem Namen. Ja. Und das war, seitdem ist natürlich auch ein bisschen die Luft raus, ne?
Ist aber auch schon hier 11 Jahre her.
Naja. Ja. Aber gut, draufstehen.
Das sind schon,
ganz, verstehst du das? Das hat das Ding.
Ihr hört es vielleicht raus. Ich stehe noch nicht auf dem Pokal und der Stachel sitzt tief. Der Stachel sitzt tief.
Ich bin ein Bachelor.
Schon ein Miterfinder dieses Spiels, ja, und noch nie gewonnen habe. Am Anfang habe ich nur versteckt, muss ich sagen. Winnie und ich haben am Anfang immer Spielleitung gemacht, da haben wir gar nicht mitgesucht. Aber seitdem ich mitsuche, habe ich auch noch nicht gewonnen. Aber
überlegst du, wir machen jetzt am Sonntag ein neues Areal, dann ist ja
sinnvoll. Das ist kein neues Areal.
Aber es ist auch sehr groß.
Witz ist auch, man findet, also es ist ja wirklich unglaublich, was man so findet, wenn man im Kurpark auch sucht, ne? Also angefangen von toten Vögeln über Kondome, über Wodkaflaschen, die da versteckt sind und sonst was. Und der Gag ist, wenn du ein Bier vom Vorjahr findest, soll auch vorkommen, dann gibt's 2 Punkte. Also wenn du es trinkst.
Wenn du es trinkst,
musst du trinken. Musst du trinken auch, aber dann gibt es 2 Punkte.
Ja. Uns kam auch schon einige Male vor und ich bin gespannt. Das ist unsere kleine kleines Osterspiel.
Spiel und Spaß für die ganze Familie. Ja. Die Kinder können verstecken quasi, während die Familienväter dann suchen.
Und sich ich wette, und guck mal, und das ist auch, das macht dich ja wieder genau zu diesem JGA-Planungstypen. Weil das, ne, also das hast du ja mitentwickelt, mit Design quasi. Und da würdest du, das ist ja schon das erste Merkmal, wie das jetzt auch seine Wellen schlägt über die Jahre hinweg und das jetzt sicherlich auch auf einmal hier, was weiß ich, am Eisbach hier jetzt, wenn die Münchner das hören. Ich glaube, es wird kopiert.
Glaubst du?
Ja, ich glaube, es wird kopiert.
Aber dann müssen wir eingeladen werden. Wenn es jemand kopiert, brauchen wir eine Einladung.
Genau, dann kommen wir mal eine Einladung rüber,
Kommen wir mal runter.
Und dann kommen wir mit euch. Ist Ostern drauf, vielleicht dann, also Montag wird dann ein bisschen eng vielleicht, aber
Spontanität und so.
Aber naja, also.
Und beim nächsten Mal werden wir berichten, wer gewonnen hat.
Ich weiß nicht, ob der Titelfavorit vom letzten Mal wieder.
Wenn er Dini mitmacht, dann ist natürlich unmöglich zu gewinnen.
Aber er müsst ja kommen, um den Pokal zu geben.
Ja. Naja. Also es wird schwer. Die Konkurrenz ist groß. Und Malte und seine Crew hat sich auch angemeldet.
Ja.
Das sind die jungen Leute.
Die jungen Wild.
Aber von dem war ich letztes Jahr enttäuscht. Der hat nicht so viel getrunken.
Und wer mich so auch kann, wer speit oder kotzen muss,
gibt's Punktabzug.
Gibt's einen Punktabzug, nämlich, ne? Da wird nämlich auch geguckt. Ja. Und in den Suchbereich darf man auch nicht urinieren. Das ist auch eine ganz klare Regel.
Ja, lieber Till, ich schreib's dir hinter die Ohren.
Ja, Till, wenn du das hörst, ne?
Der Till hat nämlich schon mal ein Bier markiert. Ja. Kann man jetzt auch mal öffentlich sagen. Markiert.
Ja, so auf so Gedanken kommt man nur auf Tour oder man ist
das hat doch nicht dumm.
Oder nein. Ja. So ist es. Ich würde sagen, wir sagen, hey,
frohe Ostern. Schön mit Öl, frohe Ostern,
dicke Geschenke.
Dicke Eier.
Und dann freuen wir uns, wenn wir uns im April mit einer Ausgabe hören. Zwar haben sich Gäste angekündigt.
Oh.
Ja, die Drunken Swallows.
Ach was.
Ja, sympathische Bartbeißer. Die lassen nicht los. Gut.
Sehr
und
schön.
Zwar, die haben mich angehauen und wir werden sie mal dazu schalten. Mhm. Sie haben ein neues Album am Start und
sehr schön.
Nicht nur um Promo zu machen, ich vermisse sie auch so.
Ja,
und
auch.
Ja, lustige Dudes.
Unvergessen der Tourstreich, den wir ihnen gespielt haben. Mit der Penispistole.
Super.
Können wir nochmal
in Folge
letztes Mal sagen.
Ja,
gut. Genau. Sehr schöne Leute.
Ja.
Sehr schöne, nette Leute. Freue ich mich drauf.
Ich mich auch.
Kannst du vielleicht die Abmoderation als Peter Maffay machen?
So, liebe Freunde. Liebe Rockantenne da draußen. Ich bin das Räumi Prima. Ich bin der Peter Maffay und der...
In diesem Sinne.
Schön.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Rockcast 114 für heute. Alle Ausgaben eures Lieblings-Punks-Podcasts und das komplette Rockantenne-Podcast-Universum gibt's auf rockantenne.de/podcast.